Rainer, lies mal vor. Der Frosch mit der Maske.
Kapitel 13. Während der ganzen Szene hatte Ezra Maitland vollkommen ruhig dagesessen, und es hatte den Anschein, als bringe er den Geschehnissen nicht das geringste Interesse entgegen, ja, als kämen sie seinem zerstreuten Geist gar nicht zum Bewusstsein. Endlich stand der alte Mann schwerfällig auf und verließ den Saal. »Jetzt geht er und hat nicht einmal bezahlt«, flüsterte Elk. Trotz dieses Versäumnisses begleitete der Oberkellner den bejahrten Millionär zur Tür. Überrock, Zylinder und Stock wurden ihm gebracht, und er war den Blicken entschwunden, bevor die sich verbeugenden Diener sich wieder aufgerichtet hatten. Es schien, als hätte das Publikum nach der viel diskutierten Störung seine gute Laune wiedergewonnen. Es wurde allgemein getanzt und die Heiterkeit erreichte ihren Höhepunkt. Dick sah auf die Uhr und gab Elk ein unmerkliches Zeichen. Sie erhoben sich und schlenderten ohne Hast zur Tür. Ein Kellner kam ihnen eilends nach. »Die Herren wünschen zu zahlen?« »Später, in 3 Minuten«, sagte Dick. In dem Moment zeigten die Zeiger der Uhr auf 1. Genau 3 Minuten später war der Club in den Händen der Polizei. Um 1.15 Uhr war er bis auf die diensthabenden Detektive und das Personal geleert. »Wo ist Hagen?« verhörte Dick den Oberkellner.
»Er ist nach Hause gegangen«, sagte der Mann mürrisch. »Er geht immer zeitig nach Hause.«
»Das ist eine Erfindung, mein Sohn«, sagte Elk. »Führen Sie mich in sein Zimmer.« Sie kamen in ein großes, fensterloses, gemütlich eingerichtetes Gemach, das im Erdgeschoss lag, in einem Teil der alten Missionshalle, den man unberührt gelassen hatte. Während die Unterbeamten die Bücher Blatt für Blatt untersuchten, durchforschte Elk das Zimmer. In einer Ecke stand ein kleiner Safe, auf den er das Polizeisiegel klebte. Auf einem Sofa lag in ziemlicher Unordnung ein Anzug, der anscheinend in aller Eile abgestreift worden war. Elk trug ihn unter das Lampenlicht und betrachtete ihn genau. Es war der Frack, den Hagen getragen hatte, als er sie zu ihren Plätzen geleitete. »Führen Sie den Oberkellner her.« Der Oberkellner wollte oder konnte keine Auskunft geben.
»Der Hagen wechselt immer die Kleider, bevor er nach Hause geht«, sagte er.
»Warum ist er fortgegangen, bevor der Club geschlossen wurde?« Der Mann zuckte die Achseln.
»Ich kenne seine Privatangelegenheiten nicht«,
sagte er, und Elk entließ ihn. An der Wand standen ein Toilettentisch und ein Spiegel. Zu beiden Seiten des Spiegels waren kleine Lampen angebracht, die keine Lampenschirme hatten. Elk drehte auf, und in dem grellen Licht prüfte er den Tisch. Sofort fand er 2 Haarbüschel und hielt sie an den Ärmeln seines schwarzen Rockes. In der Schublade fand er eine kleine Flasche mit flüssigem Gummi und prüfte dann die Bürste sorgfältig. Zum Schluss hob er den Papierkorb auf und schüttete dessen Inhalt auf den Tisch. Er fand ein paar zerrissene Rechnungen, Geschäftsbriefe, die Ankündigung eines Geschäftsmannes, 3 zerbröselte Zigarettenstummel und verschiedene Papierschnitzel. Einer davon war mit Gummi bedeckt und klebte zusammen. »Ich möchte wetten, dass er damit seine Bürste abgewischt hat«, sagte Elk. Mit einiger Schwierigkeit zog er den Zettel auseinander. Er war mit Maschine geschrieben und bestand aus 3 Zeilen. »Dringend. Besucht 7 in ES2. Kein Überfall. Versichert euch M's Aussage. Dringend. F1. Dick nahm das Papier aus Elks Hand und las nach. »Darin, dass es keinen Überfall geben wird, irrt er sich«, sagte er. »ES bedeutet Elder Street. Und 2 ist entweder die Nummer 2 oder 2 Uhr.«
»Aber wer ist M?« fragte Elk stirnrunzelnd.
»Anscheinend Mills, der Mann, den wir in Wentworth gefangen haben. Er hat seine Aussage schriftlich niedergelegt, nicht?«
»Er hat sie zumindest unterzeichnet«, sagte Elk nachdenklich.
Er wendete die Papiere um und nach einer Weile fand er, wonach er gesucht hatte. Einen kleinen Briefumschlag, der in Maschinenschrift an G.V. Hagen adressiert war und auf der Rückseite den Stempel des Bezirksbotendienstes trug. Elk schickte nach dem Portier.
»Um welche Zeit wurde dies hier abgegeben?« fragte er. Der Mann war ein ausgedienter Soldat, der einzige der Verhafteten, der seine Lage zu empfinden schien.
»Der Brief kam ungefähr gegen 9 Uhr, Herr Inspektor«,
sagte er bereitwillig und brachte zur Bestätigung sein Postbuch. »Er wurde von einem Botenjungen gebracht.« »Bekommt Herr Hagen viele solcher Nachrichten?«
»Sehr wenige, Herr Inspektor«,
sagte der Portier und fügte eine ängstliche Frage bei, was man mit ihm vorhabe. »Sie können nach Hause gehen, aber unter Bewachung. Sie dürfen hier mit niemandem sprechen und niemandem sagen, dass ich mich nach diesem Brief erkundigt habe. Haben Sie verstanden?«
»Jawohl, Herr Inspektor.«
Elk rief die Telefonzentrale an und ließ für eine Stunde alle telefonischen Verbindungen unterbrechen. Es war jetzt 13:45. Er hieß 18 Detektive zurückbleiben, um den Club zu beaufsichtigen, und fuhr, von Dick und der übrigen Polizeimannschaft begleitet, mit der größtmöglichen Geschwindigkeit nach Tottenham. Etwa 100 Meter, ehe sie die Eldor Street erreichten, hielt das Auto an und alle stiegen aus. Dick ließ seine Leute die Nebenstraßen nehmen und ging allein mit Elk weiter. An der Ecke der Eldor Street sah Elk, dass die Vorsicht seines Chefes wohl begründet gewesen war. Ein Mann lehnte an einem Laternenpfahl, und Elk verwickelte Dick sofort in ein lebhaftes Gespräch über einen harmlosen Gegenstand. Der Mann unter der Laterne zögerte einen Augenblick zu lange. Als sie neben ihm waren, wandte sich Elk an ihn. »Haben Sie vielleicht Feuer?« fragte er.
»Nein«,
brummte der andere. Im nächsten Augenblick lag er auf dem Boden. Elk kniete auf seiner Brust und hielt mit seinen langen, knochigen Fingern seine Kehle umklammert.
»Wenn du schreist, Frosch, erdrossle ich dich«,
zischte der Detektiv. Der Mann war in den Händen der herbeieilenden Detektive, er war geknebelt, gefesselt und auf dem Weg zum Polizeiauto, ehe er begriff, was für ein Tornado ihn niedergeworfen hatte.
»Alles hängt jetzt davon ab, ob derjenige Gentleman, der in der Passage zwischen den Gärten patrouillieren dürfte, diese unziemliche Balgerei mit angesehen hat«,
sagte Elk und staubte sich ab.
»Hat er es gesehen, dann werden sich nette Dinge ereignen.«
Aber anscheinend war die Wache in dem kleinen Gang selbst gewesen. Elk stand am Eingang still, lauschte und hörte sogleich gedämpfte Schritte. Er schlüpfte in den Gang und trat selbst nicht allzu leise auf.
»Wer ist da?« fragte der Wächter.
»Ich«, flüsterte Elk, »mach nicht so viel Lärm.«
»Was hast du hier zu suchen?« fragte der andere in gebieterischem Ton. »Ich habe dir gesagt, dass du bei der Laterne stehen bleiben sollst.«
Elks Augen hatten sich bereits an das Dunkel gewöhnt und er schätzte die Distanz ab.
»Es kommen zwei komische Leute die Straße herauf. Ich wollte nur, dass du sie siehst«,
flüsterte er. In seiner Jugend hatte Elk Fußball gespielt und nun stieß er zu. Der Mann stürzte mit einem Anprall zu Boden, dass es ihm den Atem verschlug und er nur das unwillkürliche Keuchen ausstieß, das einem Knockout folgte. Der Niedergeschlagene war unfähig zu schreien und noch immer atemlos, als ihn schon bereitwillige Hände in den Patrouillenwagen warfen.
»Wir müssen durch die Hintertür, Jungs«, sagte Elk.
Diesmal stand das Gartentor offen. Elk zog seine Stiefel aus und in Strümpfen schlüpfte er den finsteren Gang entlang und klinkte leise die Tür zu Maitlands Zimmer auf. Es war dunkel und leer. Elk kam in den Abstellraum zurück.
»Zu ebener Erde ist nichts«, sagte er. »Wir müssen oben nachschauen.«
Er hatte fast die Treppe erreicht, als er Licht durch den Türspalt jenes Raumes schimmern sah, den Maitlands Wirtschafterin bewohnt hatte. Er nahm die Stufen in 3 Sprüngen, flog den Treppenabsatz entlang und warf sich gegen die Tür. Sie brach erst beim 3. Anprall ein. Das Zimmer lag völlig finster.
»Hände hoch, jedermann!«
schrie er in das plötzliche Dunkel. Vollkommene Stille herrschte. Er duckte sich und ließ den Schimmer seiner elektrischen Lampe in dem Raum spielen. Er war leer. Seine Beamten kamen nachgestürmt, die Lampe auf dem Tisch wurde angezündet, der Glaszylinder war noch heiß. Das Zimmer wurde durchsucht, es war aber zu klein, als dass es hätte viele Menschen verbergen können. Ein Blick aus dem Fenster zeigte Elk, dass es für die Insassen unmöglich gewesen wäre, auf diese Weise zu entkommen. Am anderen Ende des Zimmers stand ein Garderobenschrank, mit vielen alten Kleidungsstücken angefüllt, die an Haken hingen.
»Werfen Sie die Sachen hinaus«, befahl Elk. »Es muss da eine Tür ins nächste Haus führen.«
Die Kleider wurden auf den Boden gehäuft und die Polizeimannschaft hieb die hölzerne Rückwand des Schrankes ein. Dick durchsuchte hastig die Papiere, die den Tisch bedeckten.
»Mills Geständnis«, sagte er höchst erstaunt. »Und es sind doch nur zwei Abschriften gemacht worden, von denen ich eine habe und die andere in Ihrem Büro liegt, Elk.«
In diesem Augenblick wurde die Rückwand des Kleiderschrankes eingeschlagen und die Detektive strömten durch sie hindurch in das nächste Haus. Es ergab sich die höchst interessante Tatsache, dass ein Verbindungsgang durch einen Block von etwa 10 Häusern lief, und es wurde bald klar, dass in allen Häusern bis zum Ende der Straße Frösche wohnten. Da jeder von ihnen Nummer 7 sein konnte, wurden sie allesamt verhaftet. Außer jener Tür in Maitlands Haus war aber keiner der Versuch gemacht worden, die Verbindungstür zu maskieren. In den anderen Häusern gab es bloß rohe, in die Ziegelwände hineingebrochene Öffnungen.
»Ich zweifle daran, dass wir ihn haben«, sagte Elk, der atemlos zu Dick zurückkehrte. »Ich habe keinen einzigen gesehen, der nach ein bisschen Hirn ausschauen würde.«
»Ist niemand aus dem Häuserblock entkommen?«
Elk schüttelte den Kopf.
»Meine Leute sind in der Passage und auf der Straße. Es ist auch eine Menge uniformierter Polizei hier. Haben Sie nicht die Pfeifen gehört?«
Elks Assistent kam, um Rapport zu erstatten.
»Ein Mann ist in einem der Hinterhöfe gefunden worden. Ich habe mir erlaubt, ihn dem Schutzmann abzunehmen und ihn hierher zu bringen. Wollen Sie ihn sehen?«
berichtete er.
»Bringen Sie ihn nur herauf«, sagte Elk.
Wenige Minuten später wurde ein gefesselter Mann in das Zimmer gestoßen. Er war über Mittelgröße und sein Haar lang und blond. Den blonden Bart trug er spitz. Einen Moment lang sah ihn Dick an, dann rief er aus:
»Das ist ja Carlo!«
»Ich bin sogar sicher, dass es Hagen ist«, sagte Elk. »Nimm einmal den Bart ab, du Frosch, du. Wir werden uns einmal über Zahlen unterhalten. Von 7 angefangen.«
Selbst Dick vermochte seinen Augen kaum zu trauen. Die Perücke war so täuschend, der Bart so geschickt befestigt, dass er kaum zu glauben vermochte, dass dies wahrhaftig der Direktor vom Herons Club sein sollte. Aber als er die Stimme hörte, wusste er, dass Elk recht hatte.
»Nummer 7?« näselte Hagen. »Ich glaube eher, dass Nummer 7 durch ihren Cordon gelangen wird, ohne im Mindesten belästigt zu werden. Er steht sehr gut mit der Polizei. Wozu brauchen Sie mich, Herr Elk?«
»Ich brauche Sie der Rolle wegen, die Sie in der Nacht des 14. Mai bei der Ermordung des Hauptinspektors Genta gespielt haben.« Hagen schürzte die Lippen.
»Wieso fragen Sie nicht lieber Broad? Der war auch dabei. Vielleicht wird er als Zeuge für mich aussagen. Schauen Sie einmal aus dem Fenster. Da unten steht er.«
Dick schob das Fenster hinauf und lehnte sich hinaus. Eine Menge Menschen in Tüchern und Überröcken standen unten und sah dem Abtransport der Inhaftierten zu. Der Reflex eines Zylinders zog Dicks Blicke auf sich und eine unverkennbare Stimme rief ihn an.
»Guten Morgen, Captain Gordon. Die Froschaktien sind wohl sehr gefallen. Apropos, haben Sie das Baby gesehen?«